Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Freitag. Die Themen dieser Woche waren die Stammzellenspende, das Plastiksackerlverbot, das 25 Jahre EU-Jubiläum Österreichs und die Sicherheitslage am Dornberger Bahnhof.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Chance auf ein neues Leben war unser Motto am Montag in der Sendung. Es ging nämlich um die Stammzellenspende. Vor allem für Leukämiepatienten ist so eine Spende die einzige Chance auf Heilung und der Bedarf steigt. Voraussetzung, dass man spenden kann, ist, dass man sich typisieren lässt und in Vorarlberg bemüht sich der Verein Geben für Leben seit 20 Jahren genau um das, nämlich um die Typisierung. Mittlerweile wurde auch schon ein eigenes Register angelegt. Die Obfrau von Geben für Leben, Susanne Marosch, war bei mir zu Gast.
Österreich ist da sicher noch hinter anderen Ländern, was das betrifft, im Mittelalter. Also wir haben jetzt in unserer eigenen Spenderdatei 60.000. Also es könnten sehr, sehr viele mehr sein. Und somit könnte man natürlich auch das Ganze steigern, um mehr Lebensretter zu finden.
Das ist mittlerweile eine globale Geschichte. Also Sie sind vernetzt mit Datenbanken überall auf der Welt.
Stimmt, also unsere Spenderdatei ist mit der weltweiten Datenbank vernetzt. Das heißt, wenn wir die Laborergebnisse erhalten, mit den Typisierungsergebnissen werden die in derselben Minute noch in die weltweite Datenbank eingespielt und stellen allen Patienten weltweit zur Verfügung.
Susanne Marosch vom Verein Geben für Leben. Stammzellenspende ist also global. Ein Beispiel für positive Aspekte der Globalisierung. Und der Anruf von der Frau Ritter aus dem Bregenzer Wald bestätigt uns genau das.
Unser Sohn hat sich vor 3 Jahren typisieren lassen und vor 2 Jahren hat er das alles über die Bühne gebracht, für einen Australer gespendet. Und ist alles gut gegangen, er hat auf München müssen. Das ist alles gut gegangen, alles bestens und wie gesagt, auf München müssen zum das alles machen lassen. Und vor dem Eingriff, oder ja, wie man sagen muss, von der Blutübertragung da, das hat er auch müssen, 2 Tage aussehen.
Wir haben uns schon ein bisschen einen Namen gemacht in der weltweiten Datenbank, so gewisse Länder wie Amerika, Frankreich, Italien und so, die sind schon auf uns aufmerksam geworden. Und das heißt, wenn für diese Länder oft einmal es 2, 3 Spender gibt, die passen könnten in der weltweiten Datenbank und einer ist dabei von uns, dann werden wir zuerst angefragt, weil sie wissen, dass es unkompliziert und schnell geht.
Das ist nicht nur eine Frage des Stolzes und des, man tut etwas Gutes, das ist auch eine Frage des Geldes.
Auf jeden Fall, eine Laboranalyse kostet 40 Euro, das müssen wir alles 100% mit Geldspenden finanzieren und je mehr Geld wir sammeln, umso mehr Typisierungen können wir durchführen.
Und je mehr Leute von Ihnen drankommen, desto mehr Geld gibt es zurück.
Genau, also als Spenderdatei dürfen wir eine Rechnung stellen an jeweilige Krankenkasse von dem Patient, sofern unser Spender auch gespendet hat. Mit dem finanzieren wir mittlerweile zu 100% unser Büro und unsere Mitarbeiter und die Geldspenden gehen wieder 100% in die Typisierung und das finde ich ein richtig cooles System, weil es ein gesundes System ist und wir keine Geldspenden für irgendwelche Löhne heranziehen müssen.
Sagt Susanne Marosch übrigens, hat Geben für Leben bereits über 150 Spender vermitteln können, also über 150 Mal wurde Leben gerettet und das kann man ohne Übertreibung sagen. Einer von diesen ist der Lukas Sintic aus Lustenau. Er hat einem türkischen Kind seine Stammzellen gespendet. Die Spende selbst verlief für ihn nach anfänglich mulmigem Gefühl ohne Probleme.
Da bin ich in der Maschine gesehen, links und rechts Leitungen gleich gehabt. Und dann ist bei mir eigentlich relativ schnell gegangen mit 3 Stunden. Blut durch mich gelaufen und dann hat man die Stammzellen aussortiert. Und das war ganz interessant. Die Leute dort, die Arbeiter im DSB, das sind auch richtige Helden. Die machen das so gut, die nähern da so gut auf. Also ich habe, bevor ich das Ganze machen wollte, ein kleines Bangen gehabt, weil ich jetzt nicht gerade der größte Freund für Spritzer war oder Nadler, aber die sind dann dort so cool gewesen und haben das so cool gemeistert, dass das gar kein Problem war. Auch die ganze Untersuchung, nichts. Es ist, hat nicht einmal weh da. Ich habe nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, so, man schaut nicht auf mich. Also das war echt, da muss ich ein großes Lob aussprechen.
Ja, die Neuaufnahme ist begrenzt bis 45, also zwischen 17 und 45 kann man sich aufnehmen lassen. Mhm. Wenn man dann aber mal registriert ist, zumindest in unserer Spenderdatei, bleibt man bis zum 61. Geburtstag gespeichert, danach wird man rausgelöscht. Mhm. Es gibt aber andere Spenderdateien, die löschen schon mit 55 raus.
Warum ist der ältere Mensch nicht mehr geeignet?
Ja, wenn man für einen Patienten einen Spender findet, dann ist es oft einmal so, dass er eher eine gängige DNA hat, mhm, und man mitunter dann gleich 2, 3 oder 4 Spender findet, wo passt. Und dann nimmt man natürlich immer zugunsten für die Stammzellspende den Jüngeren, weil er frischere Stammzellen hat, weniger Krankheiten, einfach robuster noch ist und das ist dann auch für die Transplantation auch besser.
Die Chance, einen Spender zu finden, ist nach wie vor sehr, sehr klein. Also mindestens 1 zu 500.000, teilweise zu mehreren Millionen. Deshalb ist es für die Patienten ein ganz besonderer Tag, wenn sie erfahren, dass der Spender gefunden wurde. Zum Beispiel war das so beim Thomas Müller. Er leidet seit 4 Jahren an Leukämie.
Also es war ein wunderbares Erlebnis. Ich weiß noch genau das Datum, wann das war. Das war am 8. Oktober 2018, als ich das erfahren habe, da hat mich das Krankenhaus angerufen und das war für mich wie, der Beginn eines neuen Lebens, weil ich wusste, wenn ich einen Spender habe, und das war bei mir so, weil ich, ein durchschnittlicher Mitteleuropäer bin, hat man einen Stammzellspender gefunden, der zu 100% gepasst hat und damit ist natürlich die Überlebenschance mit einer Stammzelltransplantation doch recht hoch in der Zwischenzeit. Und an das habe ich mich natürlich auch geklammert und habe meine ganze Hoffnung da reingesetzt.
Die Hoffnung wurde
ja. Ich bin natürlich heute auch dankbar dafür, dass das Ganze so funktioniert hat und dass ich jetzt, wie im Grunde wie ein neugeborenes Leben, ein neues Leben führen kann.
Es ist ehrenamtlich, es ist freiwillig. Natürlich sollte man es sich vorher überlegen, bevor man sich aufnehmen lässt. Aber natürlich, wenn man denn wirklich, kann natürlich auch in 10 Jahren erst sein, angerufen wird von uns oder kontaktiert wird, dass man in einer engen Auswahl ist. Natürlich kriegt man dann alle Informationen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und natürlich könnte man auch absagen. Ja. Nur wenn man denn wirklich bei einer Voruntersuchung war und das okay gibt, spätestens dann muss man es wirklich durchziehen, weil dann wird der Patient darauf vorbereitet mit schweren Chemos. Und wenn man da kurz vor der Stammzellspende abspringen würde, dann stirbt der Patient, weil den kann man natürlich ohne gesunde Stammzellen nicht mehr hinaufbringen.
Die neue Spannerstädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Am Dienstag hieß es bei uns Plastik Nein Danke. Wir diskutierten nämlich das Plastiksackerlverbot, das ja seit 1. Jänner gilt. Tragetaschen und hauchdünne Beutel sind im Handel verboten. Nur Restbestände dürfen noch in diesem Jahr abgegeben werden. Mein Gast war Jürgen Ulmer vom Umweltverband.
Man darf es nicht als isolierte Maßnahme sehen. Man muss es als im Gesamtkontext sehen. Und da ist halt das jetzt der erste Schritt zur Plastikreduzierung.
Soweit Jürgen Ulmer. Weil es eben Gesetz ist seit 1. Jänner, müssen auch die großen Nahversorger mitziehen. Wir haben uns für Neues bei Neustädter bei Spar und bei Rewe nach den Details erkundigt. Und die Nahversorger suchen auch schon Alternativen. Zum Beispiel für diese hauchdünnen Plastikbeutel, die man in der Obst- und Gemüseabteilung bekommt. Hier sind schon neue Produkte am Markt, erklärt Nicole Bergmann von Spar.
Sie dürfen ersetzt werden durch so dünne Säcke aus nachwachsenden Rohstoffen. Bei uns sind das Säckle aus Kartoffelresten, also aus Stärke von Kartoffelresten. Okay. Es gibt verschiedene nachwachsende Rohstoffe, aus denen man so eine Art kunststoffähnlichen Rohstoff dann herstellen kann. Das gibt es also von Ölen bis über Stärkeprodukten aus verschiedenen Rohstoffen. Mhm. Was ganz wichtig ist, diese neuen Säckle für Obst und Gemüse, die haben jetzt das Logo TÜV Home Compost. Nennt sich das und das bedeutet, dass diese Säckle auch im Hauskompost innerhalb von maximal 3 Monaten zerfallen oder sich zersetzen.
Da muss ich noch konkretisieren, es geht nicht um nachwachsende Rohstoffe allein, es geht darum, dass die Säcke biologisch abbaubar sein müssen. Und das wird durch dieses Zertifikat bestätigt. Und dabei geht es um die biologische Abbaubarkeit, das heißt, Bakterien können dieses Produkt ersetzen und es entsteht kein Mikroplastik.
Irgendjemand hat das Wort Bioplastik verwendet. Ist das das?
Eine normale PET-Flasche kann ich aus Zuckerrohr herstellen.
Ja?
Trotzdem habe ich das Produkt als PET und ist nicht biologisch abbaubar. Also man muss unterscheiden, was ist der Rohstoff, aus dem ich den Kunststoff herstelle und ist der biologisch abbaubar.
Jürgen Ulmer vom Umweltverband. Bei der Frage der Alternative zum Plastik sind wir natürlich gleich beim Papier, aber auch Bei den Papiersäcken gibt es einen sehr hohen Ressourceneinsatz und deshalb ist das nicht optimal. Aber Papier ist und bleibt nötig im Supermarkt. Zum Beispiel beim Brot, sagt uns Tanja Dietrich-Hübner. Sie ist bei Rewe die Nachhaltigkeitsbeauftragte.
Das ist ein Papiersackerl, weil wir da noch keine bessere sozusagen Alternative haben. Und im Zusammenhang eben mit dem Brot und Gebäck ist das ein guter Stoff für das Produkt. Ja? Weil das muss ja immer auch für das Produkt selber passen. Wir können nicht jede Art von, ob das jetzt Kunststoff, Papier oder was auch immer ist, für jedes Produkt nehmen. Sie müssen das jeweils immer prüfen. Ich persönlich zum Beispiel, ich verwende für das Brot und Gebäck diesen Sackerl, das wir beim Obst und Gemüse anbieten, dieses Mehrwegsackerl. Das ist aus Zellulose, ja, also sprich aus einer Holzfaser, und das hält das Brot länger frisch. Also so mache ich das persönlich. Ich nehme dieses Sackerl mit und gebe dort das Brot und Gebäck rein und bewahre das auch in diesem Sackerl zu Hause auf. Und ich finde, das funktioniert perfekt. Das ist jetzt mein persönlicher Zugang. Das heißt also, man kann auch beim Brot und Gebäck selbstverständlich sein eigenes mitnehmen. Auch hier gilt natürlich, es sollte so sein, dass es dann an der Kasse erkannt wird, beziehungsweise man muss es halt dann aufmachen.
Ich muss also unterscheiden, oder Papiertragetasche, da muss ich ja ein Gewicht aushalten. Da brauche ich wesentlich mehr Papier, damit ich die Tragfähigkeit erreiche. Und ich brauche lange Fasern, damit es auch stark bleibt, also Kraftpapier nimmt. Bei Brot, da kann ich wesentlich dünner arbeiten, da kann ich Recyclinganteile reinnehmen. Da habe ich durchaus auch einen Vorteil mit dem Papiersackerl. Und das Mehrwegnetz ist natürlich sicher die beste Variante. Das kann ich waschen, ich sehe, was im Sack drinnen ist, brauche kein Sichtfenster, kann die Etikette von der Waage aufkleben und habe ein Produkt, das ich vielfach verwenden kann.
Diese Plastiksackerl, die Taschen und die Beutel erzeugten bisher 7000 Tonnen Plastikmüll in Österreich. Das sind aber nur 2% der Gesamtplastikmüllmenge, die in Österreich in einem Jahr anfällt. Und ausgehend von diesen Zahlen war natürlich die Diskussion, die wir führten mit unseren Hörern, schon ziemlich intensiv.
Für mich ist total unverständlich, dass man heute noch eine Stunde um Einkaufssackerl herumreden muss und um Alternativen. Es gibt zum Einkaufen keine Alternative als die eigene Tasche mitnehmen, und zwar die Stofftasche. Und ich denke, wir müssen einmal einfach in allem darauf zurückkommen, dass man in allem sparen muss und einfach vielleicht nicht immer den bequemsten Weg gehen muss, sondern dass man wieder lernt, nachzudenken. Halt, muss ich das mitnehmen oder nicht?
Bei der Hysterie, die bei uns herrscht, könnte man glauben, dass man unsere gelben Säcke irgendwo in Hamburg dann direkt ins Meer schmeißt, was natürlich bei weitem nicht der Fall ist. Und wenn ich daran denke, dass man jetzt kompostierbare Säcke kriegen im Laden, für die man noch 3 Cent zahlen sollte extra, da frage ich mich nur, da werden wir eigentlich nur abcashen mit der Aktion. Und den Kopfsalat, den bringt man ohne Plastik, ohne Säckle eigentlich gerne heil nach Hause.
Ja, ich sage, es ist schwer zu verstehen für den Bürger. Nur, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt die Kosten anschaue, oder? Wenn ich ihn fragen würde, verzichten Sie auf 2% Konto? Würde wahrscheinlich nicht drauf verzichten. Und genau da geht es um diese 2%, die jetzt im Moment die Plastiksack Diskussion ausmacht. Und wenn man jetzt vom Hamburg vom Meer redet, die FH Lausanne hat Untersuchungen gemacht zum Thema Mikroplastik in Gewässern in Schweizer Seen, und haben auch den Bodensee untersucht, und der kommt da nicht viel besser weg wie der Pazifik, wenn wir über den Müllstrudel reden. Also das, was bei uns im Wasser landet, im Fluss, im Bodensee, kommt auch ins Meer in Hamburg oder halt in Rotterdam.
Radio Vorarlberg, Neues bei Neustädter am Freitag.
Die Wochenzusammenfassung.
Ein Jubiläum beschäftigte uns am Mittwoch. Vor 25 Jahren ist Österreich nämlich der Europäischen Union beigetreten. Wir zogen ein wenig Bilanz. Was hat's gebracht? Was hat's uns genommen? Waren wir die Frage am Stellen. Zunächst sind die Hörer am Wort. Auffallend viele EU-kritische Anrufer bei uns in der Sendung.
Also die Welt wird immer kleiner. Das heißt, alle unsere wirtschaftlichen, finanziellen Beziehungen und so weiter sind global verknüpft. Wir sind ein kleines Land, und ohne eine Einbindung in Europa wären wir sowieso unverhältnismäßig nicht repräsentiert.
Also zur EU möchte ich im Vorhinein einmal sagen, wäre ich dafür, dass man austritt. Denn so wie sie sich darstellt zurzeit oder seit der Gründung, ist die EU für mich als Rentner oder Pensionist einfach kein Vorteil. Vorteile haben in erster Linie in der EU die Banken, die Großindustrie und Politiker und speziell denen, die man morgen ein Land nicht brauchen kann. Ein Vorteil ist, ja, wir haben keinen Krieg jetzt 60 Jahre lang. Das ist ein Vorteil.
180 Grad unterschiedlich sind die Antworten, wenn man Experten zum EU-Jubiläum fragt. Zunächst Wolfgang Burtscher, er ist Spitzenbeamter bei der Kommission in Brüssel. Und 25 Jahre EU-Beitritt Österreichs ist für ihn ein Grund zum Feiern. Die EU habe uns den Wohlstand gesichert und schwierige Themen wie Klima oder Migration seien nur gemeinsam zu lösen, sagte Wolfgang Burtscher.
Natürlich ist gerade die Lösung dieser letzten Probleme, die ich angesprochen habe, nämlich Kampf gegen den Klimawandel, Migrationsfragen, das sind Themen, die in Europa teilweise durchaus kontroversiell diskutiert werden. Aber das ist auch unsere Stärke, glaube ich, dass wir in einer Wertegemeinschaft leben, in einer offenen Gesellschaft leben, die auf Austausch der Meinungen basiert, wo Demokratie sehr wichtig ist, wo Rechtsstaatlichkeit sehr wichtig ist. Also von dort her glaube ich, dass sowohl aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch aus der Sicht in einer komplexen Welt einen Ort zu haben, wo man für gemeinsame Ziele kämpft, sehr wichtig ist. Aber diese gemeinsamen Ziele zu erreichen, ist natürlich nicht immer leicht, weil die Meinungen zwischen den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union durchaus abweichen können.
Sagt Wolfgang Burtscher, wie gesagt, er ist Spitzenbeamter bei der EU-Kommission in Brüssel. Als ob es ein völlig anderes Thema wäre, antwortet Robert Marshall auf die Frage nach der Bilanz von 25 Jahren EU. Marshall ist nämlich in der EU-Austrittspartei aktiv. Er sagt, alle Versprechungen, die vor der Volksabstimmung 1994 gemacht wurden, seien gebrochen worden.
Das beginnt bei der österreichischen Neutralität, die scheibchenweise abgeschafft wurde. Das geht weiter bis zur Ökopunkte-Regelung zur Beschränkung des Transitverkehrs. Wir haben jetzt in Österreich immer mehr Transitverkehr. Von Beschränkung ist ja da überhaupt keine Rede. Der Schilling bleibt, hat es geheißen. Tatsächlich wurde die Schilling-Währung am 28. Februar 2002 abgeschafft. So ist ein Versprechen nach dem anderen gebrochen worden. 25 Jahre später können wir darauf zurückblicken, ändert aber nichts. Die Frage wird sein, wie geht es weiter und vor allem, wie kommt Österreich aus der EU wieder heraus, so wie das beispielsweise die Briten jetzt mit 31.01.2020 machen werden.
Robert Marshall von der EU-Austrittspartei. Gerade die von ihm auch angesprochene Neutralität ist für viele Österreicherinnen und Österreicher ein heikles Thema. Es ist schon die Meinung vorherrschend, dass diese Neutralität ein Garant war, dass wir Frieden haben und keine Soldaten von uns in Kriegshandlungen involviert wurden. Das stimmt so nicht, sagt dazu der Verfassungsrechtler Peter Bußjäger. Zitat, die Neutralität sei eine kleine Lebenslüge der Zweiten Republik.
Wir glauben, die Neutralität habe uns Wohlstand verschafft, habe zu diesem Gedeihen Österreichs beigetragen. Da kann man natürlich schon eher sagen, naja, das war das Trittbrettfahren im Schutz der NATO. Deswegen würde ich die Neutralität jetzt nicht überbewerten. Insoweit kann man dem Herrn schon recht geben, der EU-Beitritt und vielleicht weniger der EU-Beitritt als die darauffolgenden Prozesse haben dann halt schon gezeigt, dass wir eigentlich pro forma neutral sind, aber schon durch die Einbindung in die Europäische Union einen Teil der Neutralität abgegeben haben, auch wenn man so nicht offiziell deklariert, würde ich sagen. Aber nach meinem Eindruck ist das eher eine Anpassung an die politische Realität.
Sagt Peter Bußjäger. Allgemein gibt es natürlich Reformbedarf bei der Europäischen Union. Es wird ein neuer Mitgliedervertrag ausgearbeitet. Das ist sicher ein mehrere Jahre andauernder Prozess. In dieser Sendung bei uns war auch Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger am Wort, denn die Landwirtschaft gehört ja zu denen, die durchaus auch stöhnen unter dem EU-Beitritt, auch 25 Jahre danach. Und deshalb hofft Moosbrugger auf Neuerungen für den Landwirtschaftsmarkt.
Ich wünsche mir, dass sich Europa um die wirklich großen Themen kümmert, insbesondere die Themen Klimawandel, Herausforderungen in der Landwirtschaft, aber insbesondere gesamthaft, weil dann brauchen wir wieder nicht nur den Wettbewerb, wer kann es am billigsten, sondern mehr Fairness am Markt und insbesondere auch Fairness, dass Transporte quer durch Europa nicht nur auf Kosten von Natur und Umwelt passieren, sondern eine Kostenwahrheit am Produkt wieder eintritt. Das heißt, dass diese Kosten von Transport auch am Endprodukt bepreist werden, zum Beispiel mit einem Klimazoll, und damit regionale Produkte, regionale Landwirtschaft wieder wettbewerbsfähiger wird.
Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Die Frage, die wir gestern diskutierten, lautete: Wie sicher ist der Bahnhof in Dornbirn? Der Bahnhof ist ja der Öffi-Knotenpunkt in Vorarlberg, bis zu 27.000 Fahrgäste täglich, die um, aus, einsteigen. Zug- und Busverkehr fast 24 Stunden. Belastungen gibt es am Dornbirner Bahnhof wie bei einer großen Haltestelle in Wien. Mein Gast gestern war deshalb der Kommandant der Stadtpolizei, Stefan Schwarzmann. Wenn es um die Sicherheit geht, sagt Schwarzmann, hat er ein gutes Gewissen.
Also grundsätzlich ist es so, wenn es um die Straftaten geht am Bahnhof Dornbirn, dann sind das grundsätzlich niederschwellige Delikte, angefangen von Körperverletzungen, Ladendiebstählen, Sachbeschädigung und natürlich Verwaltungsübertretungen. Da dann keine Anführer, Übertretung einer Alkoholverordnung zum Beispiel oder eine Lärmerregung, Ordnungsstörung. Also in dem Bereich bewegen wir uns, aber die sind alle in einer Anzahl, die jetzt aus polizeilicher Sicht nicht erschreckend ist. In keinster Weise in Relation zu der Anzahl an Personen am Bahnhof.
Sagt der Kommandant der Stadtpolizei Stefan Schwarzmann. Also er sagt, der Bahnhof ist sicher, beruft sich auf die Kriminalstatistik. Wir haben für diese Sendung eine Umfrage am Bahnhof gemacht, die ein komplett anderes Bild ergeben hat, ohne dass wir da irgendwie krumm geschnitten hätten, sondern das waren einfach die Antworten, die wir bekommen haben. Denn viele Passanten haben mehr als ein mulmiges Gefühl.
Es wird in den letzten Jahren immer schlimmer, vor allem in der Nacht. Trauen sich schon viele nicht mehr her. Einfach ein Zustand kann man nur sagen. Ja.
Also am Morgen geht's noch, aber dann am Nachmittag sind schon viele Leute da. Komische Leute teilweise. Also ich fühle mich in der Nacht nicht wohl. Ich schaue immer, dass ich den Bahnhof umfahren kann, dass ich nicht daher muss.
Vor allem, wenn es dunkel ist. Deswegen fahrt man mit halt den meisten, aber ist jetzt so nicht gerade. Für meine Mama auch nicht fein, wenn man ihn dann nicht mehr fahren muss.
Natürlich auch aggressive Leute am Arbeit vor allem und dass man schnell einmal angestänkert wird oder sowas.
Gestern waren wir, wenn? Um 16:30 Uhr. Und dort war brutal viel los. Und halt auch einfach Leute, die nicht auf den Bus warten, sondern halt da Zeit vertrieben, oder?
Weißt du nicht, was du da dagegen tun kannst?
Für die Polizei ist das, was wir jetzt gehört haben, eine Frage des objektiven und des subjektiven Sicherheitsgefühls.
Genau das ist das Problem am subjektiven Sicherheitsgefühl. Und ich darf jetzt damit ein Beispiel kommen. Wir führen natürlich am Bahnhof sehr oft Kontrollen durch, sowohl in Uniform wie auch in Zivil. Und wenn jetzt zum Beispiel bei einer Schwenkpunktkontrolle 3 Fahrzeuge am Bahnhof sind, dann frage ich meine Dame, wie sie sich fühlt. Die sieht, ich fühle mich gut, eine Polizeipräsenz ist gegeben und das stärkt mein subjektives Sicherheitsgefühl. Und die andere denkt sich innerlich, meine Güte, was ist da passiert, wo lieber mehr ermitteln will. Okay. Und genau das ist die Krux, dass wir versuchen, das subjektive Sicherheitsgefühl zu beheben, natürlich mit proaktiven Kontrollen, aber es kann natürlich auch das Gegenteil bewirken, wenn eine Person also denkt, meine Güte, da ist eine Polizeipräsenz da durchwegs oder zu viel Polizei und was ist denn da eigentlich der Fall, dass es so viel Polizei überhaupt braucht? Okay. Das ist die Problematik und die Herausforderung auch.
Stefan Schwarzmann, Kommandant der Stadtpolizei. Auch die ÖBB sagen, der Bahnhof Dornbirn sei sicher. Sie berufen sich auf Fahrgastumfragen. 80% geben demnach an, dass sie sich am Bahnhof sicher oder sogar sehr sicher fühlen. Trotzdem rüsten die ÖBB in Sachen Sicherheitsdienst weiter auf, sagte uns Pressesprecher Christoph Gassermeier.
Wir ÖBB-seitig, wir sind mit unserem Sicherheitspersonal am Bahnhof Dornbirn wie auch an anderen großen Bahnhöfen in Vorarlberg rund um die Uhr vertreten. Also es gibt immer Ansprechpartner für die Fahrgäste und es gibt natürlich auch abgestimmte Streifengänge und Präsenz mit der Polizei, sodass immer Ansprechpartner für die Kundinnen und Kunden vorhanden sind. Wir haben auch zusätzlich aufgerüstet, zum Beispiel bei den Bodycams, also bei den Körperkameras, die unsere Mitarbeiter tragen. Die Erfahrungen damit sind sehr positiv, denn es genügt meistens schon das Tragen oder das reine Einschalten einer solchen Kamera, ohne dass noch gefilmt wird und die Situation beruhigt sich sehr schnell.
Wo wir versuchen, einfach den Bahnhof sicher zu halten und attraktiv zu gestalten, und zwar mit proaktiven Kontrollen der Polizei, sowohl in Uniform wie auch in Zivil, den geht es weiter. Man muss wissen, der Bahnhof Dornbirn ist insgesamt durch 57 Kameras überwacht. Also da wird fast jeder Winkel wirklich aufgezeichnet. Das ermöglicht uns natürlich, nicht nur wenn wir präventiv unterwegs sind, sondern auch repressiv, wenn gewisse Straftaten passieren, dass wir diese Delikte zu einem sehr großen Teil auch ausmitteln können, weil wir eine gute Videoüberwachungsanlage haben. Und zum Zweiten, weil wir die Bundes- und die Stadtpolizei sehr oft vor Ort sind, weil wir einfach die Persona auch groß also kennen. Und das ermöglicht uns natürlich dann auch eine gute Aufklärungsquote.
Bei uns in der Sendung gab es gestern eine hitzige Debatte zum Thema Sicherheitslage am Bahnhof Dornbirn. Sehr viele kritische Wortmeldungen waren zu hören.
Mich stört es gerade, wenn ich da zulose, wie denn manche Leute verstehen, gehört, sagen sie dann, ja, da sehen komische Leute. Man kann ja das Kind nicht einmal mehr beim Namen nennen. Weißt, komische Leute, hauptsächlich sind das halt wahrscheinlich Ausländer. Jetzt sind einmal sehr Kumüllebach und Kuhhaselstuder.
Wir haben die Situation, dass wir jetzt eine Baustelle haben, wo das neue Polizeigebäude reinkommt. Dort geht am Morgen ein Arbeiter mit einem Kübel durch und sammelt die leere Spritze ein. Und wir haben Asylwerber am Bahnhof die Drogen verkaufen, die eingesammelt werden von der Polizei. Eine Stunde später standen sie wieder dumm.
Der Dornbirner Bahnhof, obwohl er so ein Brennpunkt ist, hat eine der kürzesten Wartehallenöffnungszeiten in Vorarlberg. Er hält damit den absoluten Rekord im Vergleich. Dornbirn schließt um 21.30 Uhr die Wartehalle, Bregenz um 23.30 Uhr, Bludenz um 23 Uhr und Feldkirch ist immer offen.
Wir sind vor 35 Jahren in ATL in Bregenz gegangen und dort ist wirklich eine uralte Vorfahre im Bahnhof. Und wir sind auch schon immer Sandler rumgehängt und dort ist mit den Drogenabhängigen, das ist nicht am alten Netz, nicht mehr die Dornbirn, lernen wir das. Dem ist wirklich, wenn der Herr O angesprochen hat, wir sind einfach mittlerweile so viele Ausländer und so viele Junge, wo wirklich einfach zu langweilig ist und
Ja, zu dem Thema. Wir haben natürlich im Jahre 2015 als Staat und auch Vorarlberg und auch Dornbirn eine Migrationskrise zum meistern gehört. Und selbstverständlich hat so eine Krise auch ja Auswirkungen auf die Wahrnehmung im öffentlichen Raum, wie auch in Dornbirn. Das streite ich ja nicht ab und ich will da auch sagen, ich will den Bahnhof da nicht schönreden. Das Thema Roma hat natürlich die Stadt Dornbirn auch sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Wir haben viele Zivilpatrouillen, wo natürlich auch den Kontrolldruck da genau bei der Person schlichtweg auch erhöhen, dass wir auch wissen, wer ist da unterwegs und dass die, wenn sie am Bahnhof Dornbirn aufhältig sind, dass die immer damit rechnen müssen, dass man es kontrolliert und dass die Polizei auch ein Auge auf sie hat.
Reaktionen noch zu den Sendungen. Der Leo Sommer schreibt zum Thema Sicherheit am Bahnhof. Was mich de facto stört, ist der Einsatz der Security-Leute. Ich halte die öffentliche Sicherheit prinzipiell nicht für privatisierbar. Diese privaten Securities schaffen ja erst das Gefühl von Unsicherheit, sobald sie auftauchen. Ein Polizist in Uniform in vergleichbarer Situation vermittelt hingegen das Gefühl von Sicherheit. Dann das Thema Plastiksackerlverbot beim Arno Schneider. Es ist wieder mal so, ein Verbot mehr gibt es. Diesmal ein sinnvolles, nur wer hat den Plastiksack in die Welt gestellt? Eines ist klar, die Industrie und die Lobbyisten verdienen daran. Mehrweg wäre gefragt, das hatten wir doch alles schon einmal. Milch in der Glasflasche, Mineralwasser und so weiter. Denken wir bis zum Schluss der Verbote, irgendwann laufen wir wieder nackt durch die Welt, weil alles andere die Umwelt verschmutzt. Und der Rudi aus Lustenau zum Thema 25 Jahre EU. Der Beitritt war wohl unausweichlich. So wie die Schweiz das gemacht hat und noch macht, hätten wir das nie geschafft. Das sind ganz andere Ausgangspositionen. Und wenn man immer vom Nettozahler Österreich spricht, die Detailzahlen sagen mittlerweile etwas anderes. Zum Beispiel im Bereich Forschung bekommen wir für jeden einbezahlten Euro 1,3 Euro zurück. Und überhaupt, in Zeiten wie diesen ist es für mich gut, zu einer großen Gemeinschaft zu gehören. Vorarlberg, ORF.at, links oben gibt es die Rubrik Radio Vorarlberg. Dort einfach draufklicken, dann finden Sie Neues bei Neustadt. Da gibt es alles, was zur Sendung dazugehört, auch die Möglichkeit, die Sendungen nachzuhören. Der Blick auf den Montag. Es gibt Lieferprobleme bei Medikamenten. Mehr als 200 Wirkstoffe sind offenbar momentan nicht oder nur schwer zu bekommen. Was sind die Konsequenzen für die Patienten, fragen wir am Montag. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao.